Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen und ich hoffe, ihr seid heute alle genauso gespannt und erwartungsvoll wie ich. Ich darf in der Reihe "Gib nicht auf" weitermachen. Und für mich ist es auch mal eine ganz neue Herausforderung, einen Rahmen gekriegt zu haben vom Jürgen, in dem ich mich ausleben darf und euch heute mit hineinnehmen darf. Und deshalb bin ich gespannt. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil ich mir eigentlich heute selber predige. Und warum das so ist, werdet ihr vielleicht in der Predigt merken, die mich kennen. Aber wenn nicht, verrate ich euch das auch gerne noch zum Schluss, wenn das jemand wissen möchte. Let's go. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige Menschen, die gerne Biografien lesen. Ich bin jetzt diesem Genre nicht so zugetan. Und deswegen habe ich mal die KI gefragt, warum lesen Menschen gerne Biografien? Zitat: Weil sie inspirierende Lebensgeschichten erzählen und zeigen, wie Menschen Herausforderungen meistern und Erfolge erzielen. Sie bieten die Möglichkeit, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, Trost zu finden und die eigene Perspektive auf das Leben zu erweitern. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist doch mal ein guter Grund, Biografien zu lesen. Und ich habe mir auch gedacht, die besten Biografien stehen doch in der Bibel drin, oder? Ja. Deshalb schauen wir heute noch mal später auf die Führungskraft Nehemia und was er so gemacht hat. Und wir fangen jetzt aber einfach mal mit Menschen an. Wer war zum Beispiel Orson Sweden Marden? Ich wusste, das kennt niemand. Bei Martin war ich mir nicht sicher. Er war ein erfolgreicher Schriftsteller Anfang des 19. Jahrhunderts und kam aus wirklich ärmlichen Verhältnissen. Und trotz all seiner Umstände hat er mehrere akademische Abschlüsse erreicht. Und ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben: Erfolg wird nicht an dem gemessen, was du erreichst, sondern an dem Widerstand, dem du begegnet bist und dem Mut, mit dem du den Kampf gegen überwältigende Widerstände aufrechterhalten hast. Ich nutze immer gerne Bilder und Vergleiche und mir ist hierzu eins eingefallen. Reinhold Messmer, ihr kennt den jetzt wahrscheinlich alle. Der ist dann nicht berühmt geworden, weil er stundenlang, tagelang am Strand entlang gewandert ist. Sondern er ist berühmt geworden, weil er auf 9 extremen Routen extreme Berge bestiegen hat und dies gemeistert hat. Und wir schauen alle auf Führungskräfte um uns herum. Wir beobachten sie, was sie so machen und wie sie mit ihren Schwierigkeiten umgehen. Und ich meine jetzt nicht nur unseren neuen Bundeskanzler, der 2 Wahlgänge im Bundestag gebraucht hatte, wie er damit umgegangen ist, sondern ich meine eigentlich alle um uns herum. Unser Leben ist heute viel zu komplex und wir bewegen uns in einer gefallenen Welt. Ja? Da kommen automatisch die Herausforderungen, da kommen automatisch die Schwierigkeiten auf uns alle zu, aber gerade auch auf Führungskräfte und auf Leiter. Und falls du dich jetzt gerade im Abschaltemodus bei der Predigt befindest, weil ich jetzt hier über Führungskräfte und Leiter gesprochen habe, dann bitte pass auf, dass du nichts verpasst. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem von euch ein Leiter steckt, der einen Bereich leitet. Und wenn es nur der Kollege am Schreibtisch ist, der Freund, dem er mal einen guten Rat gibt. Und von dem her, passt auf, dass ihr hier nichts verpasst. Auch ich bin Führungskraft in meinem Beruf. Ich habe bis Mitte letzten Jahres in einem super Führungsteam zusammengearbeitet. Wir waren so 11 Führungskräfte in unserem Bereich für Süddeutschland. Wir hatten noch Kollegen in der Slowakei und in Ungarn. Und wir hatten tolle Zusammenarbeit, wir haben richtig Spaß gehabt, wir haben uns national wie international unterstützt in unserer Tätigkeit und es war richtig gut. Dann hat im Nachbarbereich die Führungskraft, also in dem norddeutschen Bereich, die Führungskraft gewechselt bzw. hat sich verändert. Und meine Chefin hat dann den gesamten Bereich leiten sollen. Und das war nicht so einfach. Das wurde für uns alle ein sehr, sehr steiniger Weg. Wir waren alles Führungskräfte. Wir hatten alle eine gewisse Ausbildung und wir taten uns trotzdem richtig schwer. Warum? Weil mit der Zusammenlegung dieser Bereiche waren wir nicht nur plötzlich doppelt so viel, so roundabout doppelt so viele Führungskräfte, sondern es traten hier auch unterschiedliche Kulturen aufeinander. Wir waren unterschiedlich geprägt. Beispiel, wir haben international sehr, sehr eng mit den Kollegen zusammengearbeitet. Der andere Bereich hatte das etwas mehr aufgeteilt. Die gehende Führungskraft hat leicht anders kommuniziert als meine Führungskraft. Die Führungskraft meinte, das sind zwei Bereiche und dein Bereich, der alte Bereich, wo sie verlässt, wird jetzt kommissarisch von der neuen, von meiner Chefin geführt. Kommissarisch, bleibt alles beim Alten. Meine Chefin sagte, natürlich bleiben die zwei Abteilungen, aber ich führe die natürlich als eine Einheit. Da bleibt der Interpretationsraum offen. Wir Führungskräfte wollten offen zusammenarbeiten mit den Kollegen, sind auf sie zugegangen, haben sie eingebunden und die haben das mal gleich als feindliche Übernahme gewertet. Das Ganze führte dann zu einer Kommunikation auf der Goldwaage. Alles wurde gewertet, was man hört und was man sagt. Das Problem war dann nur, dass die Goldwaagen auch nicht geeicht waren. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir wieder als ein Team agierten, bis wir wieder ein Vertrauen aufgebaut haben und jetzt wieder auch mit viel Freude zusammenarbeiten. Allem in allem hat sich's gelohnt. Was will ich damit sagen? Wenn das Leben gegen uns zu sein scheint und wir auf Opposition stoßen, können wir entweder aufgeben, weglaufen oder mit neuer Entschlossenheit uns auf das neue Ziel fokussieren. Deshalb ist das Thema heute, gib nicht auf, wenn das Leben gegen dich zu sein scheint. Und wir werden nachher auf Nehemia 6, 1 bis 15 dazu eingehen. Vielleicht kennt ihr die Aussage, an der Spitze ist es einsam. Und das liegt nicht nur daran, dass da oben nur einer steht, sondern es gibt noch unterschiedliche Gründe, warum sich manche Führungskräfte, Leiter einsam fühlen. Woher kommt es? Da gibt es viele Gründe. Ich würde heute mich mal auf einen Aspekt konzentrieren, und zwar der der Opposition. Und auch hier würde ich zwei Positionen rausnehmen, zwei Arten der Opposition. Nennen wir mal die erste, die unvermeidliche Opposition. Was ist denn die Realität der Führung? Dazu gehört, dass man Schuld für Dinge bekommt, die man nicht getan hat. Selbst das ist schon zweideutig. Weil, wenn man den Erwartungen nicht entspricht, tut man ja Sachen nicht. Und dafür bekommt man dann auch die Schuld. Ich denke, das kann jeder, der hier mal eine Kleingruppe geleitet hat, eine Dienstgruppe oder selbst in der Familie nachvollziehen, wenn man den Erwartungen nicht entspricht und etwas nicht tut, weht einem der Wind entgegen. Und die andere Realität ist, wenn man führt und leitet, bekommt man auch die Schuld für Dinge, die man gar nicht getan hat, aber verantwortet. Das gehört einfach dazu. Ein weiterer Punkt ist, man wird für Bemühungen kritisiert, die man tut. Man möchte was verändern, man möchte etwas weiterbringen, man möchte Dinge besser machen. Und Veränderung ist immer schwierig bei vielen. Und Da haben auch immer alle Menschen eine Meinung dazu und das ist auch gut so, dass jeder eine Meinung dazu hat. Das Problem ist aber oft, wie wird diese Meinung kundgetan, und das findet meistens nicht konstruktiv statt. Oder man wird falsch zitiert oder missverstanden. So wie in dem Beispiel von mir. Ja, die eine sagt was, die Chefin, die andere Chefin sagt es ein bisschen anders. Jeder hört aber nur, was er hören möchte, geprägt von dem, was er gerne hätte und was er befürchtet. Die einen wollen als Einheit arbeiten, die anderen wollen alles doppelt machen. Und jeder erzählt es weiter mit dem Gewürz, dass die Suppe hinterher so schmeckt, wie man es selber gerne hätte. Mein Problem an der Situation ist dann oft, ich habe es noch nie geschafft, wenn mal ein Gewürz in der Suppe drin war, dieses Gewürz wieder rauszukriegen. Peter Drucker hat mal die drei schwierigsten Jobs in Amerika beschrieben. Der eine war Präsident, nein, nicht von Amerika, sondern einer großen Universität, Leiter eines großen Krankenhauses oder Pastor einer großen Gemeinde. Ich denke, da gibt es noch viele andere Jobs, die ähnlich komplex und schwierig sind. Aber Peter Drucker hat hiermit hervorheben wollen, dass das Problem, das oder diese Position hervorruft, ist die extrem hohen Erwartungen der komplexen Interessenslagen und der oft widersprüchlichen Anforderungen, die da sind. Nehmen wir hier die Gemeinde. Wie viele Bereiche gibt es? Jeder hat ein Interesse. Rainer, du hast die Interessenslagen jetzt bei der Renovierung unten live miterlebt. Alle Gruppen wollten irgendetwas, oder? Unterschiedlichste Interessenlagen. Und ich bin dir echt dankbar, wie du das alles auch so alles unter einen Hut gebracht hast. Auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Und ich bin übrigens der Meinung, dass es nicht nur große Gemeinden sind, die schwierig manchmal sind zu führen. Warum? Ich meine jetzt nicht unsere Gemeinde, sondern wenn ich in die Gemeinden reinschaue, viele Pastoren werfen das Handtuch und suchen sich andere Jobs. Das war jetzt die unvermeidlichen Opposition. Jetzt habe ich noch einen anderen Punkt, und zwar die Opposition von innen. Manchmal steht man einfach auch im eigenen Team vor verschlossenen Türen. In meinem beruflichen Laufbahn habe ich das ganz, ganz oft bei Veränderungen. Wenn sich Dinge verändern, steht man oft vor verschlossenen Türen. Vor längerer Zeit, also es ist wirklich schon etwas länger her, damals hatten wir alle noch eigene Büros, eigene Schreibtische, mussten wir aus organisatorischen Gründen das Gebäude wechseln und umziehen. Und eigentlich ist es ja ganz einfach. Der Arbeitgeber geht hin und sagt, wo du arbeitest, wo dein Arbeitsplatz ist, oder? Ich habe versucht, die Mitarbeiter zu überzeugen und mitzunehmen. Der Hauptwiderstand der meisten oder der einiger war, dass wir von Zweier- und Dreierbüros in ein Großraumbüro mit 12 Arbeitsplätzen umgezogen sind. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Wind mir da entgegengeweht ist. Und ja, wie da teilweise auch unsachlich argumentiert wurde. Letztendlich konnte ich viele Bedenken ausräumen, aber ganz sicher nicht alle. Wir sind umgezogen. Und nach einer längeren Eingewöhnungszeit hatte ich dann ein Gespräch mit einem meiner Hauptkritiker. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was passiert ist. Er konnte sich gar nicht mehr vorstellen, in ein Zweier- oder Dreierbüro umzuziehen. Warum? Weil er jetzt viel besser integriert war. Er konnte viel besser kommunizieren mit den Kollegen im Team. Und bei ihm hat es sogar eine wahnsinnige persönliche Weiterentwicklung hervorgerufen, weil er einfach mehr sich einbringen konnte, weil er auch seine Stimme mehr gehört wurde. Mir geht es hier gar nicht darum, was besser ist, Büroform oder so, das muss jeder selber entscheiden. Aber mir geht es einfach darum, um die Herausforderung, die man hat, auch im Inneren, wenn man mit Menschen, die man schätzt und mit denen man gerne zusammenarbeitet, einfach wie da die Opposition einfach entgegenstrebt. Ich habe jetzt viel von den Herausforderungen von durch Opposition so ein bisschen gesprochen. Und bevor wir jetzt in Nehemia reingehen, ist mir aber noch ein Teil besonders wichtig, auch wenn er jetzt nicht genau zu meiner Predigt passt. Ich habe am Anfang gesagt, Leiter sind einsam oder können einsam sein. Wenn wir uns jetzt die starke Predigt von letztem Sonntag anhören, und ich empfehle jedem, diese Predigt sich anzuhören, werden wir ganz, ganz schnell merken, dass es um Beziehungen, gerade auch bei Leitern, wichtig ist, dass Leiter auch eine Beziehung haben. Weil Menschen brauchen Beziehungen. Und vielleicht überrascht es den einen oder anderen, Leiter und Führungskräfte sind auch Menschen. Gegenseitige Ermutigung kann uns davor bewahren, aufzugeben. Und Gemeinschaft schützt vor Burnout, vor Selbsttäuschung und vor Isolation. Darum hört euch, ob ihr Leiter seid oder nicht, noch die Predigt von letztem Sonntag an, wo es um Beziehungen geht. Wir wollen jetzt aber auf Nehemia schauen und wie er mit Problemen und mit Opposition umging. Weil ich bin der festen von Überzeugung, Zitat zu Biografien, wir können viel lernen. Gehen wir erstmal in den Gesamtkontext. Welche Herausforderungen hatte Nehemia? Nehemia wurde in Kapitel 1 und 2, und wir steigen nachher bei 6 ein, von Gott der Wunsch aufs Herz gelegt, seinem Volk in Jerusalem wieder mehr Sicherheit zu geben. Wieder das Volk aufzubauen in Jerusalem, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, dass die Menschen, die dort leben, einfach nicht mehr vor sich hindarben. Und als erstes muss er, um das zu schaffen, eine Mauer um Jerusalem bauen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Heute wäre das sicherlich kein Problem. Es würde heute zwar 5-mal so teuer werden, würde 3-mal so lange dauern, und wir müssten sicherlich zig Salamander oder Blumen umsiedeln. Die Probleme hatte er damals nicht, aber er hatte andere. Ihm wurde das ins Herz gelegt und er hatte weder Kapital noch Arbeitskräfte und er hatte zu Beginn auch nicht mal viel Hilfe. Aber was er hatte eine Vision und er hatte einen Wunsch, etwas aufzubauen. Und dieser Wunsch wurde ihm von Gott auch ins Herz gelegt. Und diese Vision und dieser Grund war es, dass er weitergemacht hat. Trotz vielem. Trotz was? Trotz der Opposition und Hindernisse, die ihm entgegenschlug. Vorab, was hatten damals die Gegner für Strategien vom Nehemia? Vorab sind die gleichen wie heute. Im Sport sagt man, Druck auf den Ballführenden machen, dass der Fehler macht. Oder im Krieg erstmal auf die Offiziere gehen, dann sind die anderen führungslos. Und bei Nehemia war es, alles erstmal auf den Nehemia ausrichten und gegen ihn zu schießen. Nehemia ließ sich nicht davon abbringen, egal wie man ihn weglocken wollte, wie man ihn unter Druck setzte, damit er sich's anders überlegt, sich vielleicht eine einfachere Aufgabe sucht. Nehemia blieb fokussiert. Im Sport würde man heute sagen, halte den Blick auf den Ball gerichtet. Bleib dran. Vielleicht wäre so ein Vorgehen, und reflektiert es mal, während ich jetzt dann in Nehemia reingehe, auch etwas für uns heute. Mehr fokussiert sein auf das, was wirklich wichtig ist und uns in unserem Alltag und in unseren Ehen, in unserem Beruf und in unserer Führung uns nicht auf Nebenkriegsschauplätze verzetteln zu können. Wie hat Nehemia das geschafft? Lesen wir mal Nehemia 6, 1 bis 4. Und es geschah, als Sanballat und Tobiat und Geshem, der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließ mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und sie sandten Boten zu ihm und ließen ihn sagen, Nehemia sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe, um zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir. Ich aber erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. Das ist doch eine sehr freundliche Einladung zum Gespräch, oder? Die drei wollten Nehemia treffen. Sie luden ihn ein. Was ist denn da schon schlimm dran? Aber die wahre Absicht da dahinter war, sie wollten ihn rausziehen aus dem, was er tat. Sie wollten ihn ablenken. Und Nehemia erkannte das. Sie planten, mir zu schaden. Nehemia hat hier klare Gegner. Heute bei dir ist es vielleicht nicht ganz so klar, wer deine Gegner sind. Du baust nicht gerade eine Mauer im Kriegsgebiet, wo jemand versucht, die Mauer gar nicht bauen zu lassen. Aber die Schwierigkeiten, fokussiert zu bleiben, sind die gleichen. Heute in einer Welt, die so ablenkend ist. Zum Beispiel durch die technologischen Herausforderungen. Ständig die Unterbrechungen durch unsere mobilen Endgeräte. Ich habe es hier auch noch nicht geschafft, mein Tablet online zu haben, damit ich hier die Präsentation mache und hier zu verhindern, dass dauernd irgendwelche Sachen hochkommen. Mal schnell eine WhatsApp beantworten während einem Meeting. Hier mal schnell im Netz schauen, was gerade läuft. News-Channel checken. Nicht nur die Fußballergebnisse, sondern was ist gerade in Israel? Was ist gerade in der Ukraine? Was macht Trump gerade wieder? Wir werden gerade von Informationen sowas von zugeschüttet, die uns von allem immer wieder abhalten möchte. Gott will dich fokussieren. Der Teufel will dich ablenken und somit aus dem Spiel nehmen. Sich dem entgegenzustellen kostet aber Kraft und Disziplin. Nehemias beharrliche Antwort, gehen wir nochmal kurz zurück. Ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Ich führe gerade ein großes Werk aus. Viermal lehnt er das ab. Schaffst du es, so konsequent dich auf Kurs zu halten? Mir fällt es schwer. Und das Schlimmste daran ist, dass ich den Eindruck habe, dass es mir immer schwerer fällt. Dass die Ablenkungen größer werden. Morgens, wenn ich aufstehe und vom Bad in mein Homeoffice-Büro gehe, nicht erst mal zu checken, was ist denn in der Nacht angekommen, was sagen denn die News, was sagen denn die E-Mails, sondern mit dem anzufangen, was wirklich wichtig ist. Ehrlich, ich sage euch jetzt nicht meine Quote, weil die ist einfach zu schlecht. Und das ist auch der Grund, warum ich mir predige heute. Aber Nehemia hat erkannt, was seine Aufgabe ist und dass sie groß ist. Er sagt, ich führe ein großes Projekt groß. Warum war es groß? Also die Mauer war, glaube ich, so 4 Kilometer ungefähr lang. Wenn man so 4,2, wenn man die heutige Mauer nehmen würde, und die war ein bisschen anders damals, aber So groß war das vielleicht gar nicht, ne? Heutige Sicht. Und du baust ja gar keine Mauer. Was ist denn deine Aufgabe in der heutigen Zeit? Nach meiner Auffassung ist immer die nächste Aufgabe die größere oder die größte. Wenn ich mich umdrehe und nach hinten schaue, die Aufgaben, die ich schon gemeistert habe, sind immer kleiner als die, die gerade vor mir liegt. Was sind deine großen Projekte? Ich denke, dass die größten Aufgaben in meinem Leben, die wirklich Wert hatten und haben, letztendlich nicht durch mich geschaffen wurden, sondern von Gott gelöst wurden. Das betrifft nicht nur mein normales Leben, sondern auch meinen Job und meine Gemeinde. Wie mein Weg gelaufen ist, warum ich wo bin, wo ich hingekommen bin, verdanke ich Gott. Zwei Beispiele. Eins von mir. In der Familie ist es relativ einfach zu erklären. Gott hat die Familie als kleinste Gemeinschaft gesetzt. Und meine Frau hat viel Zeit in unsere Kinder investiert. Und dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen mit unserer Familie, ist sicherlich ihrem und vielleicht auch ein bisschen meinem Engagement zu verdanken. Aber egal, wie viel Engagement wir da bringen, es reicht nie aus. Wir machen zu viele Fehler. Wir erreichen unser Ziel aus eigener Kraft nie. Und ich bin Gott einfach dankbar, dass er hier ist und das mitgestaltet, dass er es mitmacht. Und im Job? Die Frage, welchen Job hatte Nehemia, bevor er die Mauer baute? Er war Mundschenk vom König. Den Namen sage ich jetzt nicht, ich kann ihn eh nicht aussprechen. Diesen Job kriegt man auch nicht so einfach. Auch wenn der Vorkoster ein gewisses Grundrisiko vom Berufswegen bedeutet, kriegt man den Job auch nicht so einfach. Der König vertraute Nehemia. Vielleicht, weil er sich auf ihn verlassen konnte, aber in der Bibel steht drin, weil er nie schlecht gelaunt war. Nehemia war nie traurig vor dem Gott, vor dem König. Und ich bin aber überzeugt, dass das nicht erst passiert ist, dass Gott Nehemia begleitet hat, wo es darum ging, diese Mauer zu bauen, sondern er hat ihn schon befähigt, diesen Job zu kriegen, Mundschenk des Königs zu werden, weil Gott einen Plan mit Nehemia hatte. Finde heraus, was ist deine Aufgabe? Finde heraus, kümmere dich darum, was sind deine Ziele, was ist deine Vision, wo möchtest du hin? Und dann lass dich nicht ablenken, bleib dran, was ist wirklich wichtig? Konzentriere dich auf das Wesentliche. Was passiert, wenn man sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, möchte ich an einem traurigen Beispiel vom Flug Eastern Airlines 401 im Dezember 72 erzählen. Dieses Flugzeug war im Landeanflug auf Miami und dann hat so eine Leuchte, dass das Bugrad nicht ausgeklappt ist, nicht aufgeleuchtet. Und sie mussten dann in eine Schleife gehen, so auf 2000 Fuß, und haben alles dran gesetzt, rauszufinden, warum diese blöde Lampe nicht leuchtet. Dabei sind sie irgendwie ans Lenkrad gekommen und haben damit den Autopiloten ausgeschaltet. Und die Everglades, die sind stockdunkel, da ist kein Licht. Man sieht also im Dunkeln nicht, dass man nach unten fährt. Und dann sind sie mit 365 km/h ungefähr 30 Kilometer vom Flughafen in den Everglades gelandet. Von 176 Passagieren überlebten 75. Weil sie sich konzentriert haben auf eine billige Birne, die nicht geleuchtet hat, anstatt sie sich auf das Wesentliche konzentriert hätten. Nicht nur dein Handy, sondern auch schwierige Menschen können so eine Glühbirne sein. Sie dürfen dich nicht von dem Wesentlichen abbringen, was deine Aufgabe ist. Es ist die Herausforderung, das Richtige zu tun. Ich habe hier mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Zuerst erledigst du das Wichtige und Dringende. Und danach kannst du dich dann um die wichtigen und nicht ganz so dringenden Aufgaben kümmern, um langfristig erfolgreich zu sein. Dringende, aber unwichtige Aufgaben würde ich dir empfehlen, lass sie andere machen. Minimiere sie oder lass es einfach sein. Und alles versuch zu tun, ohne abzuschweifen oder abzulenken. Schau auf die Langzeitperspektive von deinem Leben. Schutz von Jerusalem und die Kurzzeitperspektive, Bau einer Mauer. Ich habe jetzt viel über Fokussierung gesprochen, sich auf etwas zu konzentrieren. Vor 2 Wochen am Wochenende haben meine Frau und ich unabhängig voneinander einen Podcast vom Johannes Hartl gehört. Weil der hat nämlich diese Woche, am 12. ein neues Buch rausgebracht, ja, Die Kraft des fokussierten Lebens. Uns hat das Thema sofort angesprochen. Mich vor allem wegen meinen Gedanken, die ich hier zu dieser Predigt gehabt habe und weil ich damit echt zu kämpfen habe. Wir haben es gekauft, leider noch nicht gelesen, aber in dem Podcast konnten wir schon voll zustimmen. Und ich habe sogar ein paar von den Büchern draußen im Bücherschrank gesehen, falls sich jemand dafür interessiert, mal reinzuschauen. Zu kaufen, ja genau. Oder zu kaufen. Also das ist so ein Buch. Es ist überschaubar von der Größe, aber du schaffst es nicht, beim Kaffee komplett zu lesen. Aber da fällt mir noch ein zum Thema fokussiert. Ich bin heute Morgen dran gesessen nach dem Aufstehen und habe mir hier nochmal die Predigt angeschaut. Und dann fällt mir ein, wo habe ich dieses Buch? Ich hatte das dabei, um Martin im Ältestentreff zu zeigen. Und er hat es mir auch wiedergegeben, ganz sicher. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich es hin habe. Ich musste echt mich krampfhaft darauf konzentrieren, jetzt nicht darüber nachzudenken, wo dieses blöde Buch ist. Also blöd ist es nicht, es ist gut, aber das sind das Thema Ablenkungen, ja, die immer wieder hochkommen, wenn man sich auf etwas konzentrieren will. Lassen wir uns darauf ein oder nicht? Lasst uns jetzt aber mal noch einen anderen Gesichtspunkt von Nehemia anschauen. Da sandte Sanballat zum 5. Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. In dem stand geschrieben, unter den Nationen verlautet und Geshem sagt es auch, du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören, damit baust du die Mauer auf und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen. Er ist König in Juda. Solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mach dich nun auf, damit wir das miteinander bereden. Der offene Brief war gespickt mit Lügen und falschen Behauptungen. Es ist der fünfte Versuch, Nehemia zu untergraben. Bisher hat nichts geklappt. Darum versuchen sie es jetzt einfach mal so, Nehemia schlecht dastehen zu lassen. Indem sie einen Brief mitnehmen und Nehemia der Rebellion und der Machtgier beschuldigen. Die Methode mit dem offenen Brief kennen wir heute auch noch. Es gibt immer wieder Gruppen, die öffentliche Briefe schreiben in der Presse. Und ich bin der ziemlichen Überzeugung, dass die teurer sind als das Porto, wenn man das auf den Brief zu der Person geschickt hätte. Wie läuft es generell heute ab? Heute ist doch aber genau das, so offene Briefe und das alles drumherum, der moderne Kriegsschauplatz, oder? Blogposts, soziale Medien, öffentliche Anschuldigungen, Fake News. Hier passiert so viel in kurzer Zeit, dass man sich doch schon kaum dagegen wehren kann. Gerade ist mir eine banale Geschichte letzte Woche untergekommen, die so, denke ich, dauernd passiert. Ich folge einer YouTuberin. Es geht ganz banal ums Mountainbiken. Also nichts Christliches, ne? Sondern nur ums Fahrradfahren. Und sie hat einen Post gemacht, wo sie die Einstellung der Bremshebeln erklärt mit einem Video, wieso sie was wie sieht und warum sie da vom Mainstream, von den allgemeinen Empfehlungen abweicht. Obwohl es ganz banal ist und die Welt sicherlich nicht verändern wird, wie dein Bremshebel eingestellt ist, gab es unheimlich viel Shitstrom unter diesem Video. Und dann ist mir auch noch die Predigt von letzten Sonntag wieder eingefallen, schon wieder. Sie hat also nachhaltigen Eindruck hinterlassen bei mir. Jürgen hat von einer Echo-Gruppe in der Predigt gesprochen. Einer Gruppe, wo sich das, wenn man immer das Gleiche redet, sich einer Meinung ist, sich dieses Echo verstärkt. Aber weh, du hast eine andere Meinung. Wie gehe ich denn dann mit demjenigen um, der eine andere Meinung hat, dass man die Bremshebel höher einstellen soll? Zurück zu Roxy. Sie hat sich dann mal, das ist die YouTuberin, hat sich mal hingesetzt und versucht, eine Antwort darauf zu finden. Und hat das dann auch richtig stark gemacht. Aber mir ist dann dabei aufgefallen, wie einfach es ist, eine Kritik rauszuhauen, mal kurz zwei Sätze unter ein Video zu setzen. Und sie muss jetzt sich hinsetzen und hat dann ein Video erzeugt, gemacht von 16 Minuten und das dann auch da reingesetzt. Wie viel Arbeit ist das? Wie reagierte Nehemia darauf, auf diesen offenen Brief? Da sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen heraus hast du sie frei erfunden. Er weigert sich, sich groß zu rechtfertigen. Er bleibt konzentriert an dem, was ihn beschäftigt. Seine Aufgabe, er bleibt da ganz konkret dran. Und diese Einstellung empfehlen auch andere Leute in der jüngsten Vergangenheit oder schon älterer Vergangenheit. Yogi Berras, ein berühmter Baseballspieler, hatte den Rat zu anonymen Posts. Ich lese keine anonymen Post. Und ich sage jetzt bewusst Post, weil das war noch zu Zeiten, wo man Briefe geschrieben hat und es noch aufwendiger war. Und der Erweckungsprediger Dwight L. Moody sagte, wenn ich mich um meinen Charakter kümmere, wird sich Gott um meinen Ruf kümmern. Was willst du tun? Zurückschießen? Erklären? Dich rechtfertigen? Oder den Ball einfach zurückspielen und Gott machen lassen? Nehemia hat aber auch erkannt, was dahinter steckt. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass man versucht, uns Angst zu machen mit solchen Sachen. Angst zu machen, dass man mir Rebellion oder ich dem König, den es gibt, über dem Land entgegenstrehe. Was sagt er? Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sagten, Ihre Hände werden von den Werken ablassen und es wird nichts mehr ausgeführt werden. Angst und Furcht machen uns schwach. Es sorgt dafür, dass wir uns nicht auf das konzentrieren, was unsere Aufgabe ist. Und was macht Nehemia? Er organisiert eine Gebetskette, er macht einen Gebetsabend. Nee, er betet einfach kurz und bündig. Und nun, stärke meine Hände, Herr. Einfach, klar, er lebt Gebet. Mich begeistert, wie einfach er hier um Hilfe ruft. Und nun stärke meine Hände. Erledigt, du kümmerst dich drum, jetzt auf geht's. Einfach weitermachen. Hier steht leider nicht, was er konkret danach gebaut hat, nachdem Gott ihm seine Hände gestärkt hat. Aber die Mauer stand dann nach 52 Tagen. Aber was Gott aus meiner Sicht noch gemacht hat, er hat nicht nur seine Hände gestärkt, sondern er hat auch sein Herz gestärkt. Weil, ganz ehrlich, anders kann ich es mir nicht vorstellen, wie er es geschafft hat, also der Nehemia, diese Hinterlist hier zu erkennen. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohn Delias, des Sohn Mehetabels, Mann, das sind Namen, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Inneren des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen, denn sie wollen kommen, um dich umzubringen, und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Morddrohung. Ich weiß nicht, wie gut sich die zwei kannten und ob er wirklich ein Prophet war, aber ich ziehe den Hut davor, wie klar auch hier wieder Nehemia damit umgeht. Ich sage aber, ein Mann wie ich sollte davonlaufen, und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Nehemia stellt hier seine eigene Integrität über sein Leben. Nehemia geht hier hin und nimmt eine ganz andere Perspektive ein. Er nimmt die Perspektive ein, die Gott auf diese Sicht hat. Und er folgt hier nicht diesem Rat. Ich glaube auch, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, ich glaube auch, dass Nehemia mit dem Bau der Mauer und all den Umständen, die er hatte, mächtig gewachsen ist. Dass er unheimlich selber auch über sich hinaus gewachsen ist. Und ich glaube auch, dass das eine Lektion für uns ist, dass wir an Dingen, wenn wir auf dem Weg sind, wachsen können. Das lasse ich jetzt weg. Entschuldigung, ich muss ein bisschen was weglassen. Was war der Erfolg des Durchhaltens von Nehemia? Ganz einfach. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchten sich alle Nationen, die rings um uns herum waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Nehemias Herzenswunsch ist in Erfüllung gegangen. Jerusalem war gesichert und stand besser da. Die Feinde hatten erkannt, dass Gott hier am Werk war, was wiederum dazu führte, dass die anderen dann Angst hatten. Keine Opposition, keine Ablenkung und Verführung hatten Nehemia von seinem Werk abbringen können. Er war stets fokussiert auf das, was er erreichen wollte. Das ist doch mal eine Biografie, oder? Was nehmen wir jetzt persönlich mit? Egal wie dein Arbeitsfeld aussieht, auch wenn es feindselig ist, muss es dein Boot nicht zum Kentern bringen. Dein Weg ist nicht leicht, deine Reise ist nicht leicht, aber es wird immer einen Weg geben. Und die besondere Schönheit hierin ist, bewege dich innerhalb deiner Begabungen und deines Zwecks und deiner Aufgaben. Ich habe euch mal versucht, 4 Punkte mitzugeben, die mir wichtig sind, wenn ich Nehemia durchlese. Der erste ist, erkenne die Größe deiner Aufgabe. Es ist Gottes Werk. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Ziel? Beschäftige dich damit. Es geht hier nicht nur darum, dass ich jetzt, was ist mein Ziel als Führungskraft? Ich möchte jetzt dieses erreichen oder meine nächste Position, sondern was möchte Gott von dir? Was ist deine Berufung? Strebe danach und lass dich nicht ablenken. Verweigere konsequent unnötige Ablenkungen. Bei der Suche deiner Aufgabe, aber auch dann bei deiner Aufgabe. Reagiere souverän auf Kritik und Verleumdung. In der heutigen Zeit ist es wichtiger als je. Bei uns spricht man dann von Resilienz, die innere Widerstandskraft gegen dieses. Und bleibe standhaft gegenüber Verführung zur Flucht. Auch das ist etwas, wenn es schwierig wird, wenn man einem Angst einjagt, die Sachen liegen zu lassen und dann weiterzugehen, was anderes zu suchen. Bleibe standhafter dagegen. Was ist deine Mauer und wie kannst du sie bauen? Verstehe deinen Zweck, deine Berufung in deiner Organisation, deiner Familie und deiner Gemeinschaft. Tausche dich mit Vertrauten aus, mit anderen Leitern. Lerne deine Aufgabe zu verstehen. Mach Schulungen, wie zum Beispiel bei uns Leadership in der Gemeinde. Bleibe fokussiert, vermeide Umwege und gib nicht auf, wenn das Leben gegen dich zu sein scheint. Es ist die Beharrlichkeit im Angesicht der Opposition, die wahren Erfolg definiert. Bleib beharrlich. Ich würde euch jetzt einladen, wenn jemand noch auf der Suche ist nach seiner Berufung, nach vorne zu kommen und einfach den Segen zu empfangen, dass er diese Berufung findet. Wenn jemand von euch das Gefühl hat, ich kann noch wachsen, indem ich mich noch fokussierter bewege in meinem Leben, dann seid ihr auch jetzt eingeladen, für euch noch beten zu lassen. Seid gesegnet.